Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Der Brexit und kein Ende. Wieder debattiert das Unterhaus, wieder stimmen die Abgeordneten ab. Diesmal über den No-Deal, die brutalste Brexit-Variante. Wir berichten gleich aus London und Brüssel. Außerdem in den Informationen am Abend die zweite Gefängnisstrafe für Donald Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort. Steuerzuschüsse für die Pflegeversicherung, das ist ein neuer Vorschlag der SPD. Und 6 Jahre Haft wegen Kindesmissbrauchs für den katholischen Kardinal George Pell. Das und mehr bis 18.40 Uhr mit Christina Heuer im Studio. Danach im Hintergrund Kinderwunsch auf Eis, warum Frauen ihre Eizellen einfrieren lassen. Eine Gleichung mit 7 Unbekannten, die einzige bekannte Größe ist, die Mehrheit der Briten wollte vor 3 Jahren die Europäische Union verlassen. So hat einer meiner Kollegen vorhin formuliert, wie er die Londoner Suche nach einem Ausgang aus dem Brexit-Desaster wahrnimmt. Dem ist nicht viel hinzuzufügen, außer dem Beitrag von Ralf Günther mit dem neuesten Stand.
Der Tag im britischen Unterhaus startete am Mittag mit einer weiterhin heiseren Theresa May.
This morning I had meetings with ministerial colleagues who very helpfully offered to teach me sign language.
Kollegen hätten angeboten, ihr Nachhilfe in Zeichensprache zu geben, als Anspielung auf die immer wieder wegbrechende Stimme. Und dann direkt eine hitzige Debatte zwischen der Premierministerin und Labour-Parteichef Jeremy Corbyn, der daran erinnerte, was Theresa May gestern Abend noch gesagt hatte, nämlich, dass das Unterhaus ihren Deal weiter ausschlagen, einen No-Deal ausschließen und eine Verschiebung des Austritts anstreben könnte, das würde aber keine Probleme lösen. Sie sagte, man kann nicht nur ablehnen, man müsse auch für etwas sein. Kann sie erkennen, dass es noch einen Brexit-Vorschlag von Labour gibt? Ist es nicht an der Zeit, dass sie ihre roten Linien aufgibt und sich der Realität stellt? Der Deal, den er vorschlägt, wurde ja auch mehrmals abgelehnt. Ich mag zwar meine Stimme verloren haben, aber ich erhöre die Stimmen des Landes. Das war das Vorspiel zu einer langen, spannenden Debatte im Unterhaus. Was folgte, war die Frühlingserklärung des Schatzkanzlers. An sich lobt Philip Hammond zu dieser Gelegenheit die Erfolge der Regierung. Wachstum, sinkende Arbeitslosigkeit, so auch heute, jedoch nicht ohne zu drohen.
Our economy is fundamentally robust.
Unsere Wirtschaft ist sehr robust. Aber die Unsicherheit, von der ich letzte Nacht gehofft hatte, dass wir sie wegschaffen, hängt immer noch über allem. Wir können nicht erlauben, dass das so weitergeht. Das ist schädlich für unsere Wirtschaft und unser Ansehen in der Welt. Die britische Regierung hatte heute für den Fall eines ungeregelten Brexits ihren Zollplan vorgestellt. Ein No-Deal-Zollzeitplan, der vorsichtig die Bedürfnisse der Erzeuger und Konsumenten ausbalanciert, bei dem Druck, der bei einem No-Deal-Brexit auf die Wirtschaft zukommt. Zölle auf 87% der britischen Importe sollen laut Regierung wegfallen. Außerdem werde man auf Zollkontrollen an der Grenze zu Irland verzichten. Auf der Gegenseite antwortete John McDonnell von der Labour-Partei: Die Veröffentlichung der Zollstrategie ist eine Drohgebärde. Wir sollten jetzt gegen einen No-Deal-Brexit stimmen und dann lasst uns über die Labour-Alternativen sprechen und, wenn nötig, lassen wir das Volk über einen Deal abstimmen. Die eigentliche Debatte über die Möglichkeit eines No-Deal-Brexits startete dann erst nach 16 Uhr. Eröffnet allerdings nicht von der Premierministerin. Aufgrund ihrer Gesundheit hat Umweltminister Michael Gove von den Konservativen übernommen. Es ist im Interesse der Wirtschaft, dass wir am 29. März nicht ohne Deal aussteigen. Mit einem 52-48 Ergebnis beim Referendum müssen wir auch die Hoffnungen und Sorgen derer berücksichtigen, die für Remain gestimmt haben. Und der Vertrag der Premierministerin macht genau das. Im House of Commons in Westminster wird noch bis zum Abend debattiert. Dann wird abgestimmt. Soll ein No-Deal-Szenario ausgeschlossen werden? Yay oder no?
Ralf Günther aus London. Kein Deal, kein No-Deal, wenigstens vorerst nicht. Eine Verschiebung, von der keiner weiß, wie lange sie dauern und wofür sie eigentlich gut sein soll. Großbritannien macht es den Kontinentaleuropäern alles andere als leicht. In Brüssel und den 27 Staaten, die die EU nicht verlassen wollen, sind sie genervt bis fassungslos. Aber die Suche nach dem besten Weg muss natürlich auch dort weitergehen. Peter Kapern berichtet aus Brüssel.
Der Tag nach der Brexit-Abstimmung. Ein Kommissionssprecher, der auf London zeigt, wenn er gefragt wird, wie es denn nun weitergeht.
Look to London, not Brussels for answers.
Ein EU-Chefunterhändler, der auch nicht weiß, was es bringen soll, die Verhandlungen mit London zu verlängern.
Prolonger cette négociation Pourquoi faire?
Ein EU-Vizekommissionspräsident, der seine Ohnmacht eingesteht.
Today we are in the hands of the British political system.
Ganz in der Hand der britischen Politik sei man jetzt, sagt Frans Timmermans. Und ein EU-Abgeordneter, der Bedingungen nennt für eine Verschiebung des Austritts der Briten.
No extension without clarification.
Da klingt der EVP-Mann Elmar Brok wie ein Echo der Boston Tea Party. Im Straßburger Parlament wird an diesem Morgen deutlich, die meisten Abgeordneten haben vom Umgang der britischen Politik mit dem Brexit die Nase gestrichen voll. Toxisch sei das Thema mittlerweile für die gesamte EU, heißt es. Sie handelt einen Vertrag mit Theresa May aus und das Unterhaus lehnt ihn ab. Theresa May bekommt, wie verlangt, zusätzliche Zusicherungen und das Unterhaus lehnt den Vertrag noch einmal ab. Deshalb, so der Fraktionschef der Liberalen, Guy Verhofstadt, sei er gegen eine Verschiebung des Austritts der Briten auch nur um einen einzigen Tag, wenn das Unterhaus nicht vorher endlich klar Position bezieht.
I'm against every extension of one day if it is not based on a clear opinion of the House of Commons for something that we know what they want.
Wir müssen endlich wissen, was die wollen, ruft Verhofstadt in den Plenarsaal. Und er wirft Tories und Liberalen vor, das für die Zukunft der britischen Nation so wichtige Thema lediglich als Kugel in den Waffen für die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner zu nutzen. Morgen wird das Unterhaus in London aller Voraussicht nach über eine Verschiebung des Austritts abstimmen. So eine Verschiebung müsste dann formell von der britischen Regierung beantragt werden und die EU-27 müssten einstimmig zustimmen. So ein Antrag muss eine Begründung mitliefern, warum eine Verlängerung der Austrittsfrist denn genehmigt werden sollte. Welche Gründe akzeptabel seien, wollen die Journalisten am Mittag von Kommissionssprecher Margaritis Kinas erfahren. Reicht die Bitte um mehr Zeit für Verhandlungen oder müsste es schon bessere Gründe geben? Ein zweites Referendum etwa oder gar Neuwahlen auf der Insel? Skinas will sich nicht festlegen. Die EU braucht in diesen Tagen Spielraum für politische Manöver.
Should there be a UK reasoned request for an extension, the EU27 will stand ready to consider it and decide by unanimity.
Sollte es einen solchen begründeten Antrag geben, so Skinas in Brüssel, werde die EU ihn erwägen und einstimmig entscheiden. Zur gleichen Zeit versucht Michel Barnier in Straßburg, die Wogen ein wenig zu glätten. Man bleibe voller Respekt den Briten gegenüber, versichert er.
We remain respectful of the UK and its people.
Aber die Europäer blieben auch entschlossen, ruhig und vereint, bis diese Verhandlungen abgeschlossen seien, so der EU-Chefunterhändler.
We remain determined, calm and united until the end of this extraordinary negotiation.
Nur einer fühlt sich in dieser Mischung aus Ratlosigkeit und Frust sichtlich wohl. Nigel Farage, Frontmann der britischen UKIP, der Rechtspopulisten. Die Lösung aller Probleme sei doch ganz einfach, sagt er. Wenn der Antrag auf Fristverlängerung komme, dann solle der EU-Gipfel nächste Woche ihn einfach ablehnen und dann könne endlich jeder seinen Geschäften nachgehen.
There is a simple solution and that is that the British request to extend is vetoed at that European summit. We leave and both you and we can get on with the rest of our lives.
So leicht wird es die EU den Briten aber wohl nicht machen, ihr am Ende den schwarzen Peter zuzustecken für das Desaster, das ein Brexit ohne Abkommen verursachen würde.
Peter Kapern aus Brüssel und so viel zum Brexit heute Abend. Paul Manafort gehört zu den zwielichtigsten Gestalten im Umkreis von Donald Trump und zu denen, die sich nach wie vor gut mit dem heutigen US-Präsidenten verstehen. Obwohl Manafort im Fokus der Russland-Ermittlungen von Robert Mueller steht und bereits letzte Woche zu 47 Monaten Haft verurteilt wurde. Heute gab es wieder ein Urteil gegen Paul Manafort. Diesmal ist er zu 7,5 Jahren Haft verurteilt worden. Thilo Kössler in Washington. Worum genau ging es denn in diesem Verfahren?
Diese Frage trifft den Kern eines Streites, der sich jetzt nach dem Urteil auftut. Es ging in dem Verfahren um den Vorwurf der Zeugenbeeinflussung. Manafort soll Zeugen versucht haben zu beeinflussen, als er bereits angeklagt war und schon in Haft saß. Und es ging um die Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Es ging um unerlaubte Lobbyistentätigkeit für eine ausländische Regierung. Diese Straftat ist im Zuge der Ermittlungen von Sonderermittler Mueller aufgedeckt worden. Manafort hat für eine prorussische Partei aus der Ukraine Lobbyarbeit betrieben. Aber damit ist gesagt, dass es nicht um den Kern der Mueller-Untersuchung geht. Er geht der Frage nach, gab es Collusion, gab es geheime Absprachen? Das war nicht Thema in diesem Verfahren, ebenso wenig wie vor einer Woche in Virginia. Das hat Richterin Jackson heute klargestellt. Und diese Klarstellung ist wichtig, weil der Anwalt von Manafort sich nach dem Urteil in Virginia hingestellt hatte und gesagt hatte, der Prozess habe gezeigt, dass es keine geheimen Absprachen gab. Das hat Richterin Amy Berman Jackson heute Vormittag kritisiert und hat das einen falschen Rückschluss genannt. Was tut der Anwalt von Paul Manafort nach dem Urteilsspruch? Er wiederholt das. Es gab keine Geheimabsprachen mit Russland.
Thank you for having me.
So we're learning a lot of news today. We're following a lot of news today. What's your reaction?
So, das tut mir leid. Das war, hätte eigentlich der O-Ton sein müssen. Der Anwalt ist angebrüllt worden, als Lügner bezeichnet worden, als er sich hinstellte und sagte, es gab keinen Beweis für Geheimabsprachen. Das ist ein äußerst provozierendes Verhalten gewesen, Christine Heuer.
Was bezweckt er denn mit diesem, wie Sie sagen, provozierenden Verhalten?
Der Anwalt zielt ganz offensichtlich auf eine Begnadigung durch den Präsidenten ab. Anders ist dieses Verhalten überhaupt nicht zu erklären. Der Anwalt will sich bei Trump beliebt machen und seinen Mandanten zur Begnadigung empfehlen. Und das passt ja in das bisherige Verhaltensmuster Paul Manafort. Er hat zwar seine Schuld gestanden, aber hinter dem Rücken von Sonderermittler Robert Mueller die Anwälte Donald Trumps über den Fortgang seines Verfahrens informiert. Trump war also immer in Kenntnis, in welche Richtung die Fragen von Mueller gingen. Und damit haben sich die Anwälte von Trump einen Wissensvorsprung verschafft. Die Frage ist, wie Robert Mueller das bewerten wird, ob das für ihn den Tatbestand der Behinderung der Justiz erfüllt. Und in diesem Zusammenhang passt nun auch, Christina Heuer, dass die Staatsanwälte Manhattans Paul Manafort und seinem Anwalt gerade eben einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Sie haben Manafort soeben nach dem Urteilsspruch wegen weiterer Betrugsfälle angeklagt und damit ist dieses Begnadigungskalkül durchkreuzt. Der Präsident kann Manafort im Fall einer Verurteilung in einem Gliedstaat nicht begnadigen. Das geht nur im Falle eines Urteils eines Bundesgerichts. Also das ist eine ziemlich dramatische Entwicklung, die wir gerade in diesen Minuten erlebt haben.
Kann das alles Folgen für Donald Trump haben?
Das werden wir sehen. Robert Mueller untersucht diese beiden Tatvorwürfe. Er fragt, ob es eine geheime Absprache zwischen Trump-Team und den Russen gab. Und er fragt, ob Donald Trump möglicherweise die Justiz behindert hat. Wir warten auf den Bericht, Christine Heuer. Und die Spannung, muss man sagen, die steigt nun in der Tat. Es heißt, Robert Mueller sitze am Abschlussbericht. Und die große Frage ist, wann kommt er?
Die können Sie uns jetzt im Moment auch nicht beantworten, aber Sie bleiben dran. Thilo Köstler war das live aus Washington. Die Deutschen werden immer älter, ihre Pflege dauert länger und wird aufwendiger, also teurer. Es muss mehr Geld rein in die Pflegeversicherung. Die SPD schlägt nun vor, Steuermittel zuzuschießen. Die Einzelheiten von Volker Findhammer.
Erst zum Jahresanfang sind in der Pflegeversicherung höhere Beiträge in Kraft getreten und die monatlichen Abzüge für die Versicherten auf über 3% gestiegen. Kinderlose zahlen sogar noch etwas mehr. Und schon bei der vorangegangenen Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages wurde deutlich, dass dieser Schritt allenfalls bis zum Jahr 2022 reicht, weil die Kosten in der Pflegeversicherung ob der zunehmenden Zahl älterer Menschen in den kommenden Jahrzehnten weiter steigen werden. Allein im vergangenen Jahr hat die Pflegeversicherung ein Minus von über 3,5 Milliarden Euro verbuchen müssen, was aufgrund der noch aufgebrauchten Rücklagen nicht zu einer stärkeren Beitragsanhebung geführt hat. Klar ist auch, dass sich der zu zahlende Eigenanteil, der heute schon im bundesweiten Durchschnitt 618 Euro für jeden Pflegefall im Pflegeheim beträgt, mit jeder der angestrebten Verbesserungen in der Pflege weiter erhöhen wird. Die Sozialdemokraten wollen mit ihrem aktuellen Vorstoß das System nun so ändern, dass der Eigenanteil der Pflegebedürftigen gesetzlich festgelegt und damit gedeckelt wird, damit die in dem System notwendigen Zuzahlungen kalkulierbar und verlässlich seien, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung. Dafür sollen die Kosten der medizinischen Behandlungspflege der Heimbewohner künftig von den Krankenkassen bezahlt werden, die derzeit noch, anders als die Pflegeversicherung, über hohe Überschüsse verfügen. Daneben soll es einen dynamisierten Zuschuss aus dem Steuertopf geben, zumindest für alle versicherungsfremden Leistungen in der Pflege. Auch die Ausweitung der Versicherungspflicht auf Beamte und Selbstständige, die erst einmal zu steigenden Einnahmen führen würde, wird für einen späteren Zeitpunkt erwogen. Hintergrund der Initiative ist ein Entschließungsantrag der Länder Hamburg, Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein, der am kommenden Freitag im Bundesrat zur Abstimmung steht und in dem eine Obergrenze für den von den Betroffenen zu zahlenden Eigenanteil gefordert wird.
Den Eigenanteil muss man auf jeden Fall also begrenzen. Das ist nicht nur eine Länderangelegenheit, sondern das sehen wir ganz genauso. Wenn der Eigenanteil ständig steigt, dann werden die Menschen im Alter durch Armut bedroht, weil sie sich die Pflege nicht leisten können. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Auch ein erhöhter Steuerzuschuss ist wichtig. Wir müssen mehrere Schrauben hier gleichzeitig anziehen, denn sonst wird das hier sehr schnell ein soziales Problem werden.
Sagt der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach gegenüber dem Deutschlandfunk. Aber die SPD steht mit diesem Vorstoß nicht alleine da. Auch der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus sieht die Notwendigkeit der Begrenzung der Zuzahlungen, damit die Heimkosten für Betroffene und Angehörige nicht aus dem Ruder laufen. Auch er plädiert für die Übernahme der Kosten für die medizinische Versorgung von Heimpatienten durch die Krankenkassen. Auch der Einsatz von Steuermitteln dürfe kein Tabu mehr sein, um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen und das notwendige Personal zu finden, betonte Westerfellhaus. Gesundheitsminister Jens Spahn hat bislang nicht erkennen lassen, über welche Wege er eine angemessene Finanzierung für alle Beteiligten gewährleisten will. Seine Botschaft lautete bislang immer wieder, die Gesellschaft müsse bereit sein, für menschenwürdige Pflege tiefer in die Tasche zu greifen.
Volker Findhammer aus Berlin. Volkswagen will mehr in E-Mobilität und Digitalisierung investieren und dafür muss der Konzern Geld sparen. Er tut das jetzt, indem er Stellen streicht. Bis zu 7000 Arbeitsplätze in der Kernsparte VW Pkw in den nächsten 5 Jahren. Der Betriebsrat ist alarmiert. Hilke Janssen berichtet.
VW hat heute offiziell bestätigt, was schon seit Tagen diskutiert wird. Der Gürtel wird in den kommenden 5 Jahren noch enger geschnallt, vor allem in der Verwaltung. Mehr als 4 Milliarden Euro will Volkswagen in seine IT-Systeme investieren. Wenn also zukünftig ein Computerprogramm die Arbeit erledigen kann, bedeutet das,
dass durch die verstärkte Automatisierung von Routineaufgaben zum Beispiel künftig weniger Stellen in der Verwaltung benötigt werden. Wir schätzen, dass etwa 5.000 bis 7.000 Stellen von ausscheidenden Mitarbeitern nicht wiederbesetzt werden,
sagt der Operativchef der Marke VW, Ralf Brandstätter. Er betont auch, dass bei Volkswagen eine Beschäftigungsgarantie gilt bis mindestens 2025. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis dahin ausgeschlossen. Über Details des angekündigten Stellenabbaus will VW-Personalvorstand Gunnar Kilian in den kommenden Wochen mit dem Betriebsrat verhandeln.
Wir haben eine ganze Reihe von Sachfragen mit miteinander zu besprechen. Auch dem Betriebsrat ist sehr bewusst, dass die weitere Digitalisierung in den Verwaltungsbereichen Effizienzen mit sich bringt.
Das Thema ist für den Betriebsrat nicht neu. Seit 2016 läuft bei Volkswagen bereits ein milliardenschweres Spar- und Abbauprogramm. Darüber hinaus sollen in den niedersächsischen Werken Emden und Hannover mehrere tausend Arbeitsplätze wegfallen, weil dort in den kommenden Jahren die Produktion auf Elektroautos umgestellt wird. Rechnet man alles zusammen, streicht Volkswagen bis 2023 allein in Deutschland rund 28.000 Stellen. Gleichzeitig versucht VW auch woanders zu sparen. Autoteile sollen günstiger eingekauft und die Autos in weniger Varianten angeboten werden. Je mehr Geld jetzt gespart wird, desto mehr kann der Autobauer ins elektrische Fahren, in Software und in digitale Technik investieren. Dieses Umorientieren sei ein Kraftakt, sagt Vorstandsmitglied Arno Antlitz.
Dafür sind Anstrengungen notwendig, die für Volkswagen das bisher gekannte Maß deutlich übersteigen. Die Aufgabe für die nächsten Monate und Jahre könnte kaum größer sein.
2019 wird für VW ein Schlüsseljahr. Ende des Jahres soll in Zwickau in Sachsen die ganz neue Generation der reinen Elektroautos vom Band laufen. Ab Mai können Kunden das Modell mit dem Namen ID vorbestellen. Dann bekommt Volkswagen wohl eine erste Idee davon, wie groß das Interesse an Elektroautos in Deutschland wirklich ist.
VW streicht Stellen, das waren Informationen von Hilke Janssen. Gauck-Behörde, Birtler-Behörde, die Stasi-Unterlagenbehörde ist seit fast 30 Jahren, seit dem Mauerfall, jedem Deutschen ein Begriff und so allgegenwärtig, dass sie mit ihren jeweiligen Leitern über die Jahre namentlich verschmolzen wurde. Mit dem jetzigen Leiter Roland Jahn ist das nicht mehr so. Ein Hinweis darauf, dass die Behörde im Alltag der Deutschen etwas in den Hintergrund getreten ist. Roland Jahn selbst läutet das Ende seiner Behörde nun ein. Für den umfangreichen Aktenbestand soll künftig das Bundesarchiv verantwortlich sein. Der Beitrag von Matthias Reiche.
Gut möglich, dass dies der letzte Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen war. Seine Behörde soll im Bundesarchiv aufgehen und damit hat sich dann auch der Job für Roland Jahn als amtierender Chef erledigt.
Dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, so wie ja im Gesetz formuliert ist, wird es so nicht mehr geben. Und die Stasi-Unterlagen werden dann vom Bundesarchiv verwaltet, organisatorisch. Und das Ganze wird das Stasi-Unterlagenarchiv im Bundesarchiv machen.
Befürchtungen, dass damit der Zugang zu den Unterlagen eingeschränkt würde, seien unberechtigt, versichert Roland Jahn. Das Recht auf Akteneinsicht soll auch weiter uneingeschränkt gelten.
Die Dienstleistung, Aktenantrag, Akteneinsicht, Beratung, Informationen werden an den Außenstellen, an denen wir jetzt präsent sind, weiter erfolgen. Das heißt, der Mann aus Riesa, der momentan sich an die Außenstelle Dresden wendet, wird dies dort weiter tun, kann dort auch seine Akteneinsicht erfolgen.
Über den Zeitplan der Umstrukturierung muss nun der Bundestag entscheiden und das möglichst schnell, sagt Roland Jahn, denn es gehe auch um sehr viel Geld.
Wir wollen, dass so schnell wie möglich eine archivgerechte Lagerung sichergestellt ist. Dafür müssen Archivzweckbauten errichtet werden oder Umbauten erfolgen.
In naher Zukunft soll es dann auch möglich sein, den Antrag auf Akteneinsicht digital zu stellen und auch auf diesem Wege an die Unterlagen zu kommen, sagt Michael Hollmann. Der Präsident des Bundesarchivs verspricht gleichzeitig, dass keiner der rund 1400 Mitarbeiter der Stasi-Unterlagenbehörde arbeitslos würde.
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir auf niemanden und auf niemandes Kompetenz verzichten können, sowohl persönlich, was die inhaltliche Kompetenz angeht, auch was die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Also das heißt, alle, die jetzt derzeit im Stasi-Unterlagenarchiv arbeiten, werden danach auch im Bundesarchiv weiterarbeiten. Ein Großteil in diesem herausgehobenen Stasi-Unterlagenarchiv, das eine gewisse eigene Form im Bundesarchiv annehmen wird, wie das Militärarchiv oder das Filmarchiv auch hat.
Gleichzeitig soll am historischen Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg ein sogenanntes Kompetenzzentrum zum Erhalt der Akten entstehen. Dort sollen die zerrissenen Unterlagen rekonstruiert werden. In rund 15.000 Säcken lagern etwa 500 Millionen Papierschnipsel, die noch zusammengesetzt werden sollen.
Die Not wird größer in Venezuela. Jeden Tag nach dem Strom mangelt es jetzt auch an Wasser in dem südamerikanischen Land. Für uns hat Burkhard Birke von dort berichtet. Bis gestern, da ist er nach Kolumbien weitergereist. Und dort in Bogota erreichen wir ihn jetzt. Im Vorgespräch haben Sie mir vorhin geschildert, wie das war am Flughafen in Caracas kurz vor Ihrem Abflug. Schon das ist ja eine Geschichte für sich, Burkhard Birke. Können Sie den Zuhörern dieses Erlebnis auch noch mal schildern, bitte?
In der Tat, der Flughafen von Caracas ist ein Geisterflughafen. Es gibt nur ganz sporadisch Punkte mit Licht. Ich musste 4 Stunden vor Abflug da sein. Alles wurde manuell gemacht. Das Gepäck wurde manuell eingecheckt. Es war die Kontrolle, auch die Sicherheitskontrolle. Die Rucksäcke, die Taschen wurden manuell durchwühlt und durchcheckt. Und dann auch die Auswanderung war alles manuell. Mein Pass wurde mit Hand in einer Liste eingetragen, dass ich ausgereist bin und habe meinen Stempel bekommen. Und das Absurdeste war, nachdem ich alle Kontrollen passiert hatte, komme ich dann in den Passagierbereich und dort gab es Licht, aber nur für die Aquarien und die Fische dort.
Das ist das bekannte Problem, der Strommangel. Jetzt kommt Wassermangel hinzu. Warum wird das Wasser knapp und was droht dadurch den Venezolanern?
Wasser muss gepumpt werden, Wasser muss gereinigt werden und dazu braucht man Strom. Und wenn der Strom wegbleibt, gibt es kein Wasser. Das ist das größte Problem im Moment. Ich habe Kinder, ich habe Menschen gesehen in der Kloake, die der Fluss Guaire in Caracas ist, Wasser suchen aus lauter Verzweiflung. Ich habe gesehen Menschen, die am Nationalpark Abila, wo Rinnsale, wo kleine Rohre rauskommen aus dem Felsen, Wasser zapfen. Da gibt es lange Schlangen, wo die Leute mit ihren Bottichen, mit ihren Flaschen kommen, um Wasser zu schöpfen. Das ist das ganz große Problem, ebenso wie die Nahrungsmittelbeschaffung. Denn Benzin wird zwar quasi verschenkt, aber auch die Tankstellen, die Zapfsäulen brauchen Strom. Es bilden sich kilometerlange Schlangen vor den Zapfsäulen und die Versorgungslage wird aufgrund dieser Umstände immer, immer prekärer. Auch die Kommunikation, und das war mit ein Grund, warum ich ausgereist bin, wurde immer schwieriger, weil ich überhaupt nicht mehr berichten konnte, weil es kein Handynetz und kein vernünftiges Internet gab.
Wie nehmen die Menschen das eigentlich wahr? Sind die inzwischen auch genervt angesichts der schwierigen Lage, in der sie ihren Alltag bestehen müssen?
immer verzweifelter. Denn wenn man sich vorstellt, wenn Sie vorher schon für einen Karton Eier und ein halbes Kilo Käse Ihren Mindestlohn von umgerechnet $5 hinlegen mussten auf dem Schwarzmarkt, weil es in den offiziellen Supermärkten nichts gibt, können Sie sich vorstellen, wie jetzt die Preise explodieren. Für eine Kiste Eis muss man jetzt $10 bezahlen zum Teil, nämlich Eis wird gebraucht, um die Lebensmittel nicht verderben zu lassen. Aber es gibt immer weniger Lebensmittel, die Lebensmittel verderben. Und die Regierung versucht zwar jetzt mit Wasser, Zisternentanks, die Leute zu versorgen mit dem Allernötigsten, auch mit Essen, aber es wird natürlich immer knapper und ganz prekär ist natürlich auch die Ölproduktion. Die kommt fast zum Erliegen, womit dann auch der Lebensnerv der venezolanischen Wirtschaft, der letzte Rest, getötet ist, denn ohne Ölexporte, ohne Öl zu verkaufen, kommt auch kein Geld rein, um irgendwo auch dann Lebensmittel zu beschaffen.
Burkhard Birke über die Lage in Venezuela. 6 Jahre Haft für den Missbrauch von Minderjährigen. Dieses Urteil hat ein australisches Gericht heute über den katholischen Kardinal George Pell gesprochen. Pell war ein enger Vertrauter von Papst Franziskus und bis Februar offiziell Finanzchef des Vatikan. Dort will man weitere Konsequenzen gegen den Geistlichen prüfen, aber erst wenn klar ist, wie die Berufung ausgegangen ist, in die Pell nach dem Urteil gleich gegangen ist. Der Beitrag von Lena Bodewein.
Immerhin ist er im Gefängnis, auch wenn das noch lange keine Gerechtigkeit bringt. So jubelten einige Zuschauer und Demonstranten vor dem Bezirksgericht in Melbourne. Dort hatte kurz zuvor am Morgen der Richter Peter Kidd das Strafmaß für Kardinal Pell verkündet.
Cardinal Pell, would you please stand?
Erheben Sie sich bitte,
forderte er ihn auf.
I sentence you to a total effective sentence of 6 years imprisonment.
Ich verurteile Sie zu einer Strafe von 6 Jahren Haft. Bewährung ist erst nach 3 Jahren und 8 Monaten möglich.
Das Urteil und wie der Richter es begründete, das wurde live im Fernsehen übertragen. Das wirkte wie eine Verkehrung der Verhältnisse nach einem Verfahren, das zwar die Nation und die Welt bewegte, über das aber niemand berichten durfte, so lange bis der Schuldspruch öffentlich wurde. Der Richter hatte eine Art Maulkorb verhängt, eine Suppression Order, die verhindern sollte, dass die Jury durch Berichterstattung beeinflusst würde. Erst 2 Monate nach dem Schuldspruch, Ende Februar, hob er diesen Maulkorb auf. Der Fall Pell bewegt die Australier sehr. Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen hatte es hier 10.000-fach gegeben. Eine königliche Kommission hatte sich in den vergangenen Jahren an eine Aufarbeitung gemacht. Aber niemand hatte so polarisiert wie George Pell, der als Erzbischof von Melbourne nach einer Messe 2 Chorknaben missbrauchte, weil sie vom Messwein getrunken hatten.
You're in a lot of trouble.
Jetzt steckt ihr ganz schön in der Klemme, so soll Pell gesagt haben, als er die beiden Jungen in der Sakristei erwischte. Und sie dann zwang, ihn oral zu befriedigen.
Meiner Meinung nach wiegt das Vergehen erheblich schwerer durch die Begleitumstände, nämlich den Bruch des Vertrauens und den Missbrauch von Macht. Meiner Ansicht nach war ihr Verhalten von erschütternder Arroganz durchdrungen.
So begründete Richter Kidd seinen Urteilsspruch. Er verurteilte aber auch das Verhalten der Öffentlichkeit. Es gebe eine Hexenjagd gegen Pell, eine Lynchmob-Mentalität, von der halte er, der Richter, sich fern. Doch schonen wollte er Pell nicht in seinen Worten.
Die Chorknaben waren die schwächsten und rangniedrigsten Individuen in der Kathedrale. Die Opfer waren 13 Jahre alt. Das Ungleichgewicht der Macht zwischen den Opfern und allen Kirchenoberen, sie selbst eingeschlossen, war extrem.
Viele Missbrauchsopfer haben es nicht mehr erlebt, dass die Täter von damals verurteilt werden. Auch einer der Chorknaben von damals lebt nicht mehr. Er starb an einer Heroinüberdosis. Das andere Opfer hatte nur per Video ausgesagt. Ein Teil der australischen Öffentlichkeit zweifelt die Wahrheit dessen an und glaubt an die Unschuld des Kardinals. Der solle nur zum Sündenbock für die Vergehen der katholischen Kirche gemacht werden. George Pell beteuert, nichts von den Vorwürfen sei wahr. Ihm hätten bis zu 50 Jahre Gefängnis gedroht, wenn der Richter in Melbourne das Strafmaß voll ausgeschöpft hätte. Aber der verwies auf das fortgeschrittene Alter des 77-Jährigen.
Mir ist bewusst, dass die Haftstrafe ein echtes Risiko mit sich bringt, dass Sie nicht mehr lebend aus dem Gefängnis herauskommen. Eine Haftstrafe in Ihrem Alter, das muss eine schreckliche Aussicht für Sie sein.
Eine Aussicht, die Pell nicht gewahren möchte. Er will in Berufung gehen. Im Juni soll der Prozess wahrscheinlich beginnen. Solange will der Vatikan noch mit möglichen Konsequenzen warten, eine Aberkennung der Priester und der Kardinalswürde. Und so lange werden Missbrauchsopfer noch auf eine Genugtuung warten müssen.
Der Beitrag von Lena Bodewein, 6 Jahre Haft für Kardinal Pell. Ein Thema bei uns in der Sendung Kommentar ab 19.05 Uhr. Und im Podcast der Tag geht es heute unter anderem um die Zukunft der Stasi-Akten. Mit diesen beiden Hinweisen geht Informationen am Abend zu Ende. Im Studio war heute Christine Heuer. Musik